WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Sonntagsfragen.
Von den 120 Litern Wasser, die jeder Deutsche am Tag so verbraucht, sind heute Morgen schon etliche in die Kaffeemaschine, die Dusche und die Toilette gegangen. Und auch wenn wir möglicherweise sparsamer mit Wasser umgehen, weil wir für dieses Thema sensibler werden, nehmen wir es immer noch als total selbstverständlich hin, dass wir jeden Tag Wasser haben. Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wird Wasser wirklich bald der Grund für weltweite Konflikte werden oder ist das Unkerei?
Also bislang hat es keine Wasserkriege gegeben, sondern Wasser war eigentlich eher Anlass für Kooperation, was man daran sieht, dass zum Beispiel zwischen Palästina und Israel in Wasserfragen zusammengearbeitet wurde und wird, obwohl die ja verfeindet sind. Und da gibt es auch noch weitere Beispiele dafür. Mhm. Allerdings ist es so, dass sich in vielen Regionen die Dürreproblematik und Wasserproblematik durch den Klimawandel deutlich verschärfen dürfte in den nächsten Jahrzehnten, sodass in der Tat nicht auszuschließen ist, dass es da zu Konflikten kommen kann.
Wasser ist heute unser Thema in den Sonntagsfragen. Herzlich willkommen.
WDR 2 Sonntagsfragen.
Wasser ist Lebenselixier, Märchenstoff, Sinnbild für das Sein. Und für meinen heutigen Gast in den WDR 2 Sonntagsfragen, Stefan Rahmstorf, ist Wasser Forschungsprojekt, denn er arbeitet am Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Inwiefern, Herr Rahmstorf, ist Wasser das bedeutendste Element der Menschheit?
Na, zunächst einmal bedeckt Wasser 71% der Erdoberfläche und ohne dieses Wasser, ohne die Meere wäre unser Planet höchstwahrscheinlich tot. Das ganze Leben hängt am Wasser und auch wir selbst als Menschen, unser Körper besteht zu 60-70% aus Wasser.
Diese 2/3 Wasser, die die Erde bedecken, wie viele davon sind trinkbar? Wie viele Liter, wie viel Prozent?
Süßwasser ist nur sehr wenig, denn von den gesamten Wasservorräten auf der Erde sind 97% Meerwasser. Und auch von dem Rest, der Süßwasser ist, ist der größte Teil in Form der großen kontinentalen Eisschilde auf Grönland und der Antarktis vorhanden. Das heißt, nur 0,02% des gesamten Wassers ist in Flüssen und Seen an der Oberfläche und nur etwa 0,001% ist zu jedem Zeitpunkt in der Atmosphäre.
Das heißt, das ist so gut wie nichts.
Das ist so gut wie nichts, aber dafür zirkuliert es und das ist natürlich da die wichtigste Eigenschaft.
Wo liegen denn überhaupt die Wasservorräte der Welt?
Ja, man sollte eben weniger, wenn man an die Nutzung für den Menschen denkt, von Vorräten sprechen, sondern von diesem Wasserkreislauf, weil sich das Wasser ja täglich, stündlich erneuert durch die Verdunstung aus den Meeren und die Niederschläge. Und um da auch mal ein paar Zahlen zu nennen, jedes Jahr verdunsten 400.000 Kubikkilometer an Wasser vom Ozean. Das ist etwa die 20-fache Wassermenge der Ostsee.
Was bedeutet das, wenn das verdunstet?
Das ist schon eine ganze Menge Wasser, die wir praktisch als Menschen nutzen können. Andererseits muss man sehen, wir nutzen oder regulieren bereits 40% dieses für uns zugänglichen und verfügbaren Wassers. Das heißt, die Menschheit hat hier schon einen ganz erheblichen Anteil für sich genutzt und dieser Anteil wächst auch ständig.
Heißt das, wir brauchen keine Angst zu haben davor, dass uns irgendwann das Wasser zu knapp wird?
Das hängt natürlich von der Region ab. Wir haben heute bereits Regionen, die unter Wasserknappheit leiden. Etwa 1/3 der Menschheit lebt in Regionen, wo Wasserknappheit herrscht. Mhm. Das können wir bei uns, können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was Wasserknappheit eigentlich bedeutet, weil wir eben in einem niederschlagsreichen Gebiet, in einer Klimazone leben, in Westwindgürteln, wo wir nicht unter Dürre leiden, aber in anderen Regionen, bereits heute im Mittelmeerraum, südliche Afrika, da sieht es eben anders aus. Und wir beobachten auch schon seit Jahrzehnten, dass sich dort die Dürre verschärft. Der Weltklimabericht im letzten Jahr hat festgestellt, dass die Landfläche, die von extremer Dürre betroffen ist, sich in den letzten 30 Jahren bereits verdoppelt hat.
WDR 2 Sonntagsfragen
mit Gisela Steinhauer.
Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2, heute mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf aus Potsdam zum Thema Wasser. Ich habe in den Vorbereitungen gelesen, dass seit 1880 der Meeresspiegel um 20 Zentimeter gestiegen ist. Nicht gelesen habe ich, wieso das erst seit dieser Zeit aufgezeichnet wird und was das wirklich bedeutet. Also Frage Nummer eins an Sie, was war denn mit dem Meeresspiegel vor 1880?
Also wir wissen, dass dieser Anstieg um 20 Zentimeter ein modernes Phänomen ist. Also in den Jahrhunderten davor hat es nichts Vergleichbares gegeben. Erwärmung erhöht den Meeresspiegel, weil erstens warmes Wasser sich ausdehnt, also mehr Platz einnimmt als kaltes Wasser, und weil zweitens Eis schmilzt von den Gletschern und die großen Kontinentaleismassen auf Grönland und der Antarktis verlieren an Masse, was die Satellitendaten zeigen, aufgrund der Erwärmung, und dadurch fließt eben zusätzliches Wasser ins Meer.
Heißt das, Herr Ramsdorf, wenn die Gletscher abschmelzen, dass dann die Wasserspeicher auch irgendwann leer sind?
Das ist völlig korrekt. Es gibt viele Regionen, die von Gletscherwasser abhängen, insbesondere in den Sommermonaten. Die Gletscher sind ja ein toller Wasserspeicher. Mhm. Die erneuern sich immer im Winter, wenn die Schneefälle stattfinden im Gebirge, und sie lassen das Wasser gleichmäßig übers ganze Jahr verteilt, aber besonders stark natürlich im Sommer, wenn es warm ist, dann als Schmelzwasser in die Flüsse. Und zum Beispiel die peruanische Hauptstadt Lima hängt fast komplett an solchem Gletscherwasser. Mhm. Aber auch große Regionen in Indien, Ganges, Brahmaputra, die von Gletschern aus dem Himalaya gespeist werden. Und das Perfide dabei ist eigentlich, dass durch die globale Erwärmung zunächst alles super aussieht, weil eher noch mehr Wasser herunterkommt, weil die Gletscher ja jetzt rascher abschmelzen. Aber irgendwann ist dann der Speicher aufgebraucht, der Gletscher ist weg, und dann ist es vorbei mit dieser Wasserquelle.
Wie weit wird der Meeresspiegel nach Ihren Berechnungen steigen?
Das ist sehr umstritten oder intensiv diskutiert, weil wir heute noch nicht zuverlässig berechnen können, insbesondere wie sich diese großen Kontinentaleismassen verhalten. Das ist eben ein sehr langfristiges Problem auch, was erst schleichend anfängt. Aber wenn diese Eisschmelze in Gang gesetzt ist, wird der Meeresspiegel tatsächlich über die Jahrhunderte praktisch unaufhaltsam um mehrere Meter ansteigen, verursacht durch das, was wir in den nächsten Jahrzehnten hier machen.
WDR 2 Sonntagsfragen.
WDR 2 am Sonntagmorgen mit dem Ozeanographen Professor Stefan Ramsdorf aus Potsdam zum Thema Wasser. Herr Ramsdorf, wir haben gerade darüber gesprochen, welche Folgen es hat, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Atolle zum Beispiel gefährdet? Also kann es uns passieren, dass es diese sogenannten Meeresflüchtlinge geben wird, die dann ihre Inseln verlassen müssen, weil diese Inseln überspült werden?
Das fängt eigentlich heute schon an. Die Insel Tuvalu im Pazifik zum Beispiel hat bereits auch ein Abkommen mit der neuseeländischen Regierung geschlossen über die Aufnahme von solchen Meeresflüchtlingen. Eine andere Insel, Hahn im Carteret-Atoll, ist kürzlich in zwei Teile zerbrochen. Und bislang haben wir ja erst einen globalen Meeresspiegelanstieg von 20 Zentimetern gehabt. Mhm. Wenn jetzt in diesem Jahrhundert nochmal 50 Zentimeter meinetwegen dazukommen, wie gesagt, das ist sehr unsicher, dann wird man sicherlich Inseln aufgeben müssen.
Kann es sein, dass dann die Niederlande oder auch Großbritannien davon betroffen sind?
Die Niederlande wird sich durch Erhöhung der Deiche relativ gut schützen können. Es ist eine recht gerade Küstenlinie, nicht so komplex. Großbritannien hat vor allem ein Problem in der Themse-Mündung mit London. Dort gibt es ja bereits die Themse-Barriere, die von Jahr zu Jahr immer häufiger zugemacht werden muss gegen Sturmfluten. Und auch da sind Pläne im Gange, die massiv noch zu verstärken. Mhm. Andere Küstenregionen werden sicher weniger in der Lage sein, sich zu schützen. Man muss sich vorstellen, es gibt etwa 1 Million Kilometer Küstenlinie weltweit. Und viele davon sind nicht einfach gerade, sondern sehr verzweigt und verästelt, und es ist sehr schwierig. Ich denke zum Beispiel an Bangladesch, dort die Menschen vor Sturmfluten zu schützen.
Die Sturmfluten sind eine Sorge, die Sie als Klimaforscher haben. Die andere Sorge sind natürlich die Tropenstürme, die jetzt auch in den letzten Wochen uns immer wieder begleitet haben. Wie werden die zunehmen?
Also zunächst mal entstehen diese Tropenstürme ja nur über dem Wasser, und im Atlantik heißen sie Hurricanes, im Pazifik Taifune, und die Energie dieser Stürme kommt aus dem warmen Meerwasser, deswegen entstehen sie ja nur in den Tropen. Und es gibt eben doch deutliche Anzeichen dafür, dass diese Stürme stärker werden im Zuge der Erwärmung des Meerwassers. Wir haben ja in Birma im Mai diesen verheerenden Taifun Nagis erlebt mit 140.000 Todesopfern. Mhm. Und es ist eben zu befürchten, dass die Häufigkeit solcher besonders starker Stürme dann in Zukunft noch weiter zunehmen dürfte. Mhm. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, führt natürlich der höhere Meeresspiegel zu immer schlimmeren Sturmfluten, auch bei gleichbleibender Sturmstärke. Also wir haben hier eigentlich einen doppelten Effekt. Und ich denke, wir haben eine Verantwortung in den Industrieländern, diesen Menschen auch zu helfen. Denn die Industrieländer sind nun mal für 3/4 der zusätzlichen Treibhausgase, die jetzt in der Atmosphäre sind, verantwortlich.
Wenn Sie sagen, wir sind dafür verantwortlich, wir müssen helfen, wie können wir das tun?
Also es gibt drei Dinge. Zum einen natürlich die unmittelbare Nothilfe, die jetzt auch für Birma nach wie vor sehr aktuell ist. Die Problematik ist dort überhaupt noch nicht überwunden, auch wenn die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit jetzt wieder anderswo ist. Zum zweiten geht es natürlich um Vorsorgemaßnahmen. Das kann man am Beispiel Bangladesch sehr schön sehen. Wenn man Schutzräume schafft, wenn man die Leute rechtzeitig evakuiert, kann man die meisten Todesfälle auch vermeiden. Mhm. Was man natürlich nicht leicht tun kann, ist die vernichteten Ernten und so weiter schützen. Wir sollten aber natürlich auch unseren Ausstoß an Treibhausgasen herunterfahren, schon aus Eigeninteresse, aber eben auch, weil wir damit häufigere Extremereignisse in der dritten Welt damit künftig eindämmen können.
WDR 2 Sonntagsfragen.
Der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf ist heute mein Gast in den WDR 2 Sonntagsfragen. Ein Mann, der nicht nur die deutsche Politik in Klimafragen berät, sondern auch international unterwegs ist und kürzlich mit einer ziemlich bunten Truppe, unter anderem war Jimmy Carter dabei und Madeleine Albright, auf der Endeavour in Spitzbergen unterwegs gewesen ist. Was haben Sie da gemacht auf diesem Forschungsschiff?
Ja, das war eine Initiative der National Geographic Society, die einfach Leute, Menschen zusammenbringen wollten, hauptsächlich aus der US-amerikanischen Gesellschaft, nicht nur aus der Politik, sondern auch viele Wirtschaftsführer, Religionsführer, Künstler waren auch dabei, um eine Woche lang in vielen Diskussionen und Gesprächen sich über die Problematik der globalen Erwärmung auszutauschen und was man dagegen tun kann. Und das dann in dieser fantastischen Umwelt der Arktis, wo man also direkt auch einmal die Folgen der Erwärmung schon sehen kann, aber was auch eine sehr eindrucksvolle, kontemplative Atmosphäre war, um einmal solche Gespräche abseits vom Alltagsgeschäft führen zu können.
Wann wird es denn kontemplativ? Zum Beispiel, wenn man einen Eisbären sieht?
Naja, wenn man einen Eisbären sieht, wir haben 5 Eisbären gesehen, das ist vor allem sehr aufregend und dann stehen natürlich alle Leute an Deck und staunen, aber einfach auch so langsam durch das Eis zu gleiten, das ganze Packeis, die tollen Lichtstimmungen dort, also das ist wirklich eine einmalige Erfahrung.
Wie sehr bewegt Sie als Klimaforscher und auch als Vater von 2 Kindern die Frage, was für eine Welt wir eigentlich unseren Kindern hinterlassen?
Naja, das bewegt mich natürlich sehr, weil ich mich tagtäglich wissenschaftlich mit diesem Problem beschäftige. Und man kann nicht einfach ausblenden, dass das direkt Konsequenzen auch für sehr, sehr viele Menschen haben wird. Wenn man sehr viel weiß über das Problem und sieht, wie schleppend die Reaktion der Politik ist und dass wir jetzt wirklich immer weniger Zeit haben, um dieses Problem noch in den Griff zu kriegen, dann kann das manchmal auch ganz schön belastend sein.
1992 ist der Erdgipfel in Rio gewesen. Damals ging es eben um die Reduzierung der Treibhausgase. Was hat dieser Gipfel dem Klima und dem Wasser gebracht bis heute?
Ja, eigentlich muss man sagen, sehr wenig, außer dass eine Menge geredet und eine Menge Papier beschrieben worden ist und es eine Menge Konferenzen gegeben hat. Das ist also mehr als 15 Jahre her. Damals wusste die Weltgemeinschaft schon genug über den Klimawandel, um zu wissen, wir müssen jetzt dringend unsere Emissionen herunterfahren. Und es ist aber nicht passiert. Die Emissionen steigen von Jahr zu Jahr an. Die Treibhausgaskonzentration steigt dadurch immer rascher an. Die Erwärmung schreitet immer weiter fort. Und wir warten nach wie vor auf die Trendwende, wo die Treibhausgasemissionen endlich beginnen, wieder langsam abzunehmen.
Aber woher kann denn diese Trendwende kommen? Also hatten Sie den Eindruck, dass diese Schiffsbesatzung da in Spitzbergen gewillt war, wirklich was zu tun, was zu ändern? Und zwar möglichst bald?
Also zum einen gibt es natürlich die internationalen politischen Verhandlungen jetzt über das Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll. Aber was ich sehr ermutigend finde, auch auf dieser Schiffsreise, dass die Wirtschaftsführer inzwischen gemerkt haben, dass das eigentlich die Zukunft ist. Die sauberen Technologien, klimafreundlichen Technologien, erneuerbare Energietechnologien zum Beispiel. Und man merkt, dass Firmen wie Google zum Beispiel, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet, und auch die investieren mit Milliarden in die erneuerbaren Energien, in Windenergie in den USA zum Beispiel.
WDR 2 Sonntagsfragen.
Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2 heute mit Professor Stefan Ramsdorf, Klimaforscher aus Potsdam. Laut Bibel, Herr Ramsdorf, erschuf Gott Himmel und Erde, dann war die Erde wüst und leer und Finsternis lag über der Urflut, so steht das da immer, und das Wasser, über dem der Geist Gottes, und das er dann am zweiten Tag Meer nannte, schwebte, das war also irgendwie schon mal da. Woher kam denn die Urflut? Was sagen die Forscher?
Bei der Entstehung unserer Erde war bereits Wasserstoff und Sauerstoff mit in dem Mix dabei, der Elemente, die diese Urerde ausgemacht hat. Und als die Erde als Planet sich gebildet hat, war sie am Anfang sehr, sehr heiß. Und es ist Wasser in Form von Wasserdampf ständig aus dem Gestein herausgekommen in die Atmosphäre. Und als es dann sich unter den Siedepunkt von Wasser abgekühlt hat, ist das ganze Wasser in einer riesigen Regenflut, kann man schon sagen, heruntergerieselt aus der Atmosphäre und hat sich in den tiefen Senken der Erdoberfläche gesammelt und dort die Ozeane gebildet.
Sie haben vorhin schon gesagt, 2/3 der Erde besteht aus Wasser. Der Mensch besteht auch zu 2/3 aus Wasser, also zu 70%. Nun ist das Problem ja immer, wenn wir über Wasser reden, dass nur die geringste Menge davon trinkbar ist. Was wird denn passieren, wenn Wasser knapp und zur Hauptkonfliktursache der Zukunft werden sollte?
Also zunächst mal sollte man erwähnen, dass durch die globale Erwärmung der Wasserkreislauf verstärkt wird. Das heißt, global gesehen wird sogar mehr Wasser verdunsten und auch deswegen werden die Niederschläge zunehmen. Leider ist es allerdings so, dass gerade dort, wo es heute schon besonders viel Niederschläge gibt, die Niederschläge noch weiter zunehmen, und gerade dort, wo es heute schon sehr trocken ist, wird es noch trockener. Also zum Beispiel im Mittelmeerraum wird es trockener. Und eine der Folgen davon sind zum Beispiel diese heftigen Waldbrände, die es inzwischen fast jeden Sommer im Mittelmeerraum gibt. Letztes Jahr hatten wir die in Griechenland. In Kalifornien gab es auch riesige Brände. Auch das eine Region, wo alle Modelle sagen, durch die globale Erwärmung, durch den Menschen wird es dort immer trockener. Diese Entwicklung bedeutet zweierlei. Erstens müssen wir uns anpassen an die sich verändernden Klimabedingungen. Ob es im Waldbau ist oder ob man Stauseen plant oder dergleichen, muss man das berücksichtigen. Mhm. Und zum anderen müssen wir versuchen, so schnell wie möglich diese Entwicklung zu stoppen. Das heißt, indem wir die Emissionen herunterfahren, eine weitere Erwärmung erstmal zu verlangsamen und dann anzuhalten. Mhm. Das kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Aber was man noch erreichen kann, ist die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad über dem vorindustriellen Temperaturniveau zu begrenzen. Um das zu schaffen, müsste der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 halbiert werden.
Stimmt es, dass wirklich 70% des Wasserverbrauches in die Landwirtschaft gehen?
Ja, das ist korrekt. 70% Landwirtschaft, etwa 20% Industrie und 10% die privaten Haushalte. Und die gute Nachricht ist, es gibt da noch ein sehr großes Effizienzpotenzial, weil gerade auch in der Landwirtschaft das Wasser oft sehr verschwenderisch genutzt wird. Und es gibt wesentlich effizientere Technologien, Tröpfchenbewässerung und so weiter, wo die Verluste deutlich geringer sind. Und auch durch integriertes Wasserressourcenmanagement kann man wesentlich sparsamer, nachhaltiger mit der Ressource Wasser umgehen, auch in Zeiten zunehmender Knappheit.
WDR 2 Sonntagsfragen
mit Gisela Steinhauer.
Wir Deutschen verbrauchen rund 120 Liter Wasser am Tag, die Amerikaner 400 Liter und in den Entwicklungsländern gibt es gerade mal 5 Liter Wasser pro Kopf und pro Tag. Wir haben heute in den WDR 2 Sonntagsfragen viel über das Thema Wasser gesprochen, was übrigens auch Thema auf der Expo gewesen ist in Saragossa. Stefan Ramsdorf vom Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam. Viele Deutsche bemühen sich ja inzwischen um einen sorgsamen Umgang mit Wasser. Dann kommen aber die Fachleute, die sagen, wenn du zu viel Wasser sparst, macht das die Wassernetze bzw. die Kanäle und die Rohre kaputt, die dann eben teuer instand gesetzt werden müssen. Ist das also kontraproduktiv, Wasser zu sparen?
Das hängt natürlich von der Region und von den lokalen Gegebenheiten ab. Wir leben natürlich in Deutschland nicht unbedingt in einem Land mit einer großen Wasserknappheit. Es kann natürlich trotzdem bei uns auch zu Dürren kommen, besonders auch im Osten Deutschlands. Wir haben ja 2003 zum Beispiel in diesem sogenannten Jahrhundertsommer auch große Dürre und Einbußen in der Landwirtschaft dort erlebt, sodass sicherlich es sinnvoll ist, mit Wasser nicht allzu verschwenderisch umzugehen, aber wir müssen auch sehen, dass es da sicherlich wichtigere Dinge gibt, als wie jetzt die Privathaushalte mit dem Wasser umgehen, weil gerade im Wassermanagement für die Landwirtschaft und so weiter eigentlich die Hauptarbeit besteht, um sich auf den Klimawandel einzustellen.
Wie weit ist denn das Klimaforschungsinstitut in Potsdam dann auch für uns im Alltag wichtig? Warum ist es für uns wichtig, dass es sie gibt?
Ja, wir erforschen natürlich die Zusammenhänge und arbeiten dann aber auch mit Behörden zum Beispiel zusammen. Also es gibt eine Studie über die Elbe, das Elbe-Einzugsgebiet, und die Erkenntnisse, die in der Forschung gewonnen werden, fließen dann eben auch in das Wassermanagement in dieser Region mit ein und führen hoffentlich dann zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Ressource Wasser. Ich gehe auch in Schulen und halte Vorträge, meistens allgemein über den Klimawandel. Und nicht nur in Schulen, sondern gerade auch aus der Wirtschaft kommen sehr viele Anfragen aus der Politik, sowohl aus USA, EU-Ebene, auch innerhalb von Deutschland. Und es ist kaum noch möglich, die große Nachfrage nach Vorträgen zum Thema Klima zu erfüllen.
Was bringen Sie Ihren Kindern bei in puncto Wasser? Ein Kind ist erst 4 Monate, das kann auch nicht so richtig zuhören, wenn der Papa erzählt, aber das andere ist ein bisschen größer.
Naja, meine ältere Tochter ist jetzt gerade etwas mehr als 2 Jahre alt. Das heißt, da fängt man erst ganz langsam an, das ihr zu erklären, dass überhaupt Dinge endlich sind und dass nicht alles beliebig viel zu haben ist, zum Beispiel Schokolade, die sie jeden Tag am liebsten in großen Mengen haben würde.
Und beim Wasser, was kriegt die Kleine damit auf den Weg?
Also zum einen hat sie gelernt, dass man den Wasserhahn nicht einfach aufdrehen und dann offen stehen lassen sollte. Und außerdem hat sie gelernt, dass wenn man mit einem Eimer alles aus ihrem kleinen Planschbecken ausschöpft, dass dann kein Wasser mehr da ist.
Das Wasser war heute unser Thema in den WDR2 Sonntagsfragen. Dankeschön, Professor Stefan Ramsdorf. Alle Informationen über Sie und Ihr Potsdam-Institut gibt's bei uns auf wdr2.de. Und Gisela Steinhauer wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag mit WDR2.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.